Ja, vielen Dank, Alex, für die Moderation, für diese wunderbaren Lieder, die wir gesungen haben und für das, was du uns mitgegeben hast. Fand ich sehr schön, sehr ansprechend. Wir haben das Lied gesungen, Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Gnade, Gottes Hilfe, so wunderbar. Und ihr habt so toll mitgemacht da mit den Bewegungen. Sehr schön, das hat mich gefreut. Und ich fand das sehr schön, das mit euch zu singen. Könnt ihr euch vorstellen, das Lied wurde diese Woche schon mal gesungen? In Mistelbach, in einer Kirche. Und die Leute haben auch mitgemacht sogar. Das war in der Stadtpfarrkirche bei der Auferstehungsfeier für Pater Hermann. Der Stadtpfarrer von Mistelbach ist verstorben. Und am Dienstag war das Begräbnis, aber er hat es Auferstehungsfeier genannt. Er wollte das so. Auferstehungsfeier, das stand hier auf dem Heftel, das da auflag und wo alle Lieder abgedruckt sind, die wir dort gesungen haben. Unter anderem dieses Lied, Gottes Liebe ist so wunderbar. Und das erste Lied, das man dort in der Kirche gesungen hat, das heißt, weil Jesus lebt, habe ich Vertrauen. Weil Jesus lebt, fürchte ich mich nicht. Jesus, ich weiß, du kennst die Zukunft. Hat es doch Sinn zu leben, gerade weil er lebt. Und eine Strophe, die letzte Strophe heißt, wenn auch ich die Welt verlasse, der letzte Kampf vorübergeht, dann wird der Tod durch Sieg entmachtet. Dann sehe ich seine Herrlichkeit und weiß, er lebt. Es war eine sehr eindrückliche Feier in der Stadtpfarrkirche, die ganz voll war und die Leute sind noch draußen auch gesessen. Und für mich klang es so, das ist so ein Bekenntnis, ein Vermächtnis von dem Stadtpfarrer, der noch einmal einfach auf Jesus hinweisen wollte. Mit allen Liedern. Es war kein Trauergesang, sondern es waren alles so hoffnungsvolle Lieder, die wir dort gesungen haben. Und dann wurde unter anderem auch ein Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief verlesen. Und ich möchte diesen Abschnitt jetzt heute als Grundlage für die Predigt nehmen. Das ist 1. Johannes 4, ab Vers 16. Also 1. Johannesbrief, Kapitel 4, ab Vers 16. Da heißt es, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Was hat es denn mit der Liebe auf sich? Was ist der Zusammenhang, in dem Liebe hier gestellt wird? Es ist der große Zusammenhang, den wir Menschen von uns aus gar nicht so im Blick haben. Gott ist Liebe, heißt es da. Gott ist Liebe. So schlicht, so einfach und doch so umwerfend. Es heißt nicht, Gott hat etwas Liebe, Gott empfindet etwas Liebe, Gott teilt vielleicht etwas Liebe aus, wenn du brav bist, wenn du irgendwie nett bist, wenn du viel in der Bibel liest, wenn du gut betest, du regelmäßig zum Gottesdienst kommst. Das heißt es alles nicht hier, sondern Gott ist Liebe. Das heißt, das Wesen von Gott ist Liebe. Gott ist nichts anderes als umfassende, großzügige, grenzenlose Liebe. Gott ist Liebe. Das ist noch nicht alles, was wir gelesen haben. Denn das allein ist zwar interessant zu wissen, aber wenn diese Liebe nicht den Weg zu uns gefunden hätte, dann hätten wir ja nichts davon. Nun haben wir es aber gehört, Gottes Liebe hat den Menschen gesucht und gefunden. Es heißt hier, Gott hat uns zuerst geliebt. Darum dürfen wir geradezu sagen, Gottes Liebe ist unser Lebensraum. Wenn er uns gefunden hat mit seiner Liebe, dürfen wir in seiner Liebe leben. Gottes Liebe, unser Lebensraum. In seiner Liebe dürfen wir uns bewegen. Von seiner Liebe her dürfen wir handeln. Zum Nächsten hin, das kommt ja hier im Abschnitt auch gut zum Ausdruck. Zum Bruder, zur Schwester hin. Wir möchten probieren, diese Liebe Gottes, unseren Lebensraum heute mit zwei Fragen für uns etwas aufzuschließen. Wie wird diese Liebe für uns erfahrbar? Die erste Frage. Und die zweite, wie wird diese Liebe durch uns glaubhaft? Gottes Liebe, unser Lebensraum, wie wird diese Liebe erfahrbar? Liebe ist ja nicht einfach ein Ideal, dem wir nachstreben sollen, das wir gegen alle Widerwärtigkeiten des Lebens verwirklichen wollen. Liebe ist, auch wenn manches dagegen spricht, Liebe ist Realität. Wenn Gott Realität ist, der sagt, von dem es heißt, Gott ist Liebe, dann ist auch Liebe Realität. Realität, die mit deinem und meinem Leben etwas zu tun hat. Gott hat uns zuerst geliebt, heißt es. Zuerst. Dich zuerst geliebt. Jeden von uns. Jeden Menschen, dem wir begegnen. Zuerst. Was für eine Aussage. Das bedeutet schon lange, lange, bevor wir ein bisschen vielleicht zurücklieben können, hat er uns geliebt. So wie er dich kennt, so liebt er dich. Ohne Bedingung. Gott liebt zuerst. Wie? Durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus. Dort, wie er seinen Sohn gegeben hat, ist seine Liebe am größten sichtbar geworden. In unserem menschlichen Zusammenleben gilt oft eine umgekehrte Reihenfolge. Da heißt es, mach du mal den ersten Schritt, dann bin ich vielleicht auch bereit, dich etwas zu lieben. Vielleicht wieder mit dir zu reden, nachdem wir uns verkracht haben. Es ist fatal, wenn diese Reihenfolge auch unter uns Christen gilt. Liebe wird sichtbar, da wo ich den ersten Schritt mache, auf meinen Bruder zu, auf meine Schwester zu. Und diese umgekehrte Reihenfolge gilt auch in vielen Religionen. Die Menschen müssen zuerst eine Gottheit lieben und das beweisen, indem sie Opfer bringen, indem sie gewisse Handlungen setzen. Und dann können sie vielleicht hoffen, dass ihr Gott den zweiten Schritt tut, dass er eventuell barmherzig ist, ihnen günstig gesinnt ist. Aber wissen können die Menschen das nicht. Deshalb trifft man in vielen Religionen auch viel Furcht an, viel Angst. Was wird auf mich zukommen? Ganz anders als das Zeugnis von Pater Hermann, der sich gewiss war: Ich bin bei Jesus. Ich lebe mit ihm. In anderen Religionen muss der Mensch sich die Frage stellen, habe ich genug getan, damit die Gottheit mit mir zufrieden ist? Wir Christen haben einen ganz anderen Gott. Gott der Liebe, der uns entgegenkommt, zu dir kommt, zuerst. Wie befreiend ist dieser Glaube an diesen lebendigen Gott, wie ihn uns die Bibel vorstellt. Zuerst hat er uns geliebt. Ohne dass wir irgendwas dazu getan haben, als wir noch Sünder waren. Zuerst. Das ist im Grunde der Kern des Evangeliums. Da darf unser Herz ruhig etwas höher schlagen. Egal wie tief wir im Dreck stecken, wir müssen nicht zunächst hinauskriechen und uns sauber machen und vielleicht hoffen, dass uns da jemand die Hand entgegenstreckt. Nein, Gott hat es längst getan und seine Hand entgegengestreckt. Und er tut es auch heute Morgen, egal wie du dich fühlst. Er ist da und streckt dir seine Hand entgegen. Ob du ihn gestern oder letzte Woche enttäuscht hast, er ist da. Zuerst und will dir neu seine Liebe schenken. Ob du dich geärgert hast, ob du gehadert hast, ob du vielleicht innerlich Gott angeklagt hast, er ist da, streckt dir seine Hand entgegen. Durch Jesus Christus, seinen Sohn, an uns ist es, diese Hand, diese ausgestreckte Hand Gottes zu ergreifen. Gott hat uns zuerst geliebt. Gottes Liebe, unser Lebensraum. Manchmal haben wir Schwierigkeiten, das zu fassen. Wir lesen Zeitungen, wir drehen Nachrichten auf, wir lesen von Hass, von Krieg. Praktisch vor der Haustüre. Kinder, die verhungern, Menschen, die verfolgt und gefoltert werden, die vertrieben werden. Menschen, die um ihre liebsten Angehörigen bangen. Wie passt das alles zur frohen Botschaft von der Liebe Gottes? Nach menschlicher Logik können wir wohl meinen, Gott wäre alles andere als Liebe. Und in Gesprächen mit Freunden, mit Verwandten vielleicht, hört man das ja hin und wieder. Was ist das für ein Gott der Liebe, der diesen schrecklichen Krieg zulässt, der Menschen verhungern lässt? Müsste dieser Gott nicht Tyrannen in ihre Schranken weisen? Viele Menschen haben dieses Bild von Gott, dass der ein Tyrann sei. Warum? Weil sie noch nie an den Ort gekommen sind, wo Jesus Christus, Gottes Sohn, an unserer Stelle am Kreuz hängt. Da, wo wir eigentlich hingehörten. Hier unter dem Kreuz gehen uns die Augen auf, dass der Tyrann, für den Menschen Gott halten, nicht existiert. Es ist ein furchtbarer Götze, dem Menschen vergeblich nachrennen. Der wirkliche Gott begegnet uns im gekreuzigten Jesus. Wer sich ihm anvertraut, der braucht nicht mehr in Furcht zu leben, denn er ist von Gottes Liebe bewegt, die Furcht vertreibt. Wie also wird Gottes Liebe für uns erfahrbar? Wenn wir uns diesem Gott in Jesus Christus vorbehaltlos anvertrauen. Dann bleibt Gottes Liebe kein Traum, sondern er wird zu unserem Lebensraum. Gottes Liebe kein Traum, sondern unser Lebensraum. Dann eine zweite Frage: Wie wird Gottes Liebe durch uns glaubhaft? Ich habe dazu eine kleine Geschichte gelesen von einem Rabbi, der fragt seine Schüler, woran man erkennen könne, wenn es Tag sei. Ein Schüler antwortete, wenn man einen Busch von einem Baum unterscheiden kann, dann weiß man, dass es Tag ist, wenn man einen Busch von einem Baum unterscheiden kann. Ein anderer Schüler sagte, wenn man einen Esel von einem Pferd unterscheiden kann, dann weiß man, dass es Tag ist. Der Rabbi sagte, nein. Wenn du das Angesicht deines Bruders erkennst, dann ist es Tag. Wenn du das Angesicht deines Bruders erkennst, dann ist es Tag. Solange du deinen Bruder nicht erkennst, lebst du noch im Finstern. Dunkel, Nacht. Wie kann jemand Gott lieben, der seinen Bruder nicht liebt, der ihn sogar übersieht? Er lebt nicht im hellen Licht der Liebe Gottes, sondern ist gefangen in der Nacht eigener Gedanken. Soweit diese Geschichte. Solange du deinen Bruder nicht erkennst, lebst du noch im Finstern. Wenn du das Angesicht deines Bruders erkennst, dann ist es Tag. Diese Geschichte deckt sich mit dem, was wir hier gelesen haben. Wer vorgibt, Gott zu lieben und gleichzeitig Menschen verachtet, der ist ein Lügner. Vers 20 hier in unserem Abschnitt, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Mit anderen Worten, wenn wir Gottes Liebe für uns erfahren haben, wenn sie uns getroffen hat, wenn sie unser Lebensraum geworden ist, dann findet diese Liebe ihre Fortsetzung in unserer Liebe zu den Brüdern und Schwestern an unserer Seite. Wir können diese Liebe nicht für uns behalten. Gottes Liebe drängt zum Nächsten. Niemand kann also behaupten, Gott zu ehren, ihn zu lieben und gleichzeitig am Bruder, an der Schwester achtlos vorbeizugehen, das wäre Heuchelei. Das ist höchst unglaubwürdig. Wer sind sie denn, diese Brüder und Schwestern? Mit Geschwistern ist das so eine Sache, wir suchen sie uns nicht selbst aus, wie unsere Freunde. Freunde suchen wir uns aus. Geschwister sind uns gegeben in der Familie, in der Gemeinde. Ob sie uns passen oder nicht. Das Einzige, was Johannes über die Geschwister schreibt, sie sind für unsere Augen sichtbar. Wir sehen sie. Im Gegensatz zu Gott, den wir nicht sehen. Die Geschwister sehen wir. Ihnen können wir, sollen wir mit Liebe begegnen. Die Liebe Gottes drängt uns zum Nächsten. Die Liebe richtet sich auf den sichtbaren Menschen neben uns, vor uns, hinter uns. Und wenn du diesen Menschen vor oder neben dir oder hinter dir siehst, dann betrachte ihn doch heute nicht einfach als jungen oder alten Menschen, nicht einfach als einer von Hörersdorf oder von Mistelbach oder von Wien, nicht als den, der dir letztes Mal im Bibelkreis auf die Nerven gegangen ist mit seiner Aussage, sondern als einen von Gott geliebten Menschen. Von Gott geliebt, genauso wie du. Von Gott geliebt. Der wie du dazu bestimmt ist, in der Liebe zu bleiben und damit in Gott. Was aber, wenn dieser Bruder oder diese Schwester so schwierig, so unsympathisch, so ärgerlich ist? Wie sieht dann die Liebe aus? Ich habe von einem deutschen Theologen, von Helmut Hillecke, eine kleine Geschichte gelesen. Er hat geschrieben, vor einigen Jahren besuchte ich den sogenannten verlorenen Sohn einer Familie, also so das schwarze Schaf meiner Familie. Er machte manches Herzeleid über die Familie. So war ich erstaunt, als er bei meinem Besuch am Klavier saß und mit offensichtlicher innerer Beteiligung den Choral spielte, aus tiefer Not schrei ich zu dir. Also er hörte dieses Lied, aus tiefer Not schrei ich zu dir, von diesem sogenannten verlorenen Sohn. Als ich mich noch besann, wie das dann geschehen möchte, dass er also dieses Lied spielt, hörte ich, wie seine Schwester durch die Zähne zischte, du Heuchler. Sie reagierte feindlich auf ihren Bruder, denn er schien sich zu verstellen und die Rolle eines Heuchlers zu spielen. Und dann sagt Hillecke weiter, muss aber das Auge eines Christen in diesem Augenblick nicht noch etwas anderes sehen? Hatte sich der junge Mann wirklich verstellt, wenn er fromme Musik macht? Wenn er den Schrei eines verlorenen Kindes in Tönen verströmte, während er in Wirklichkeit ein hartgesottener Sünder war? Oder war es nicht gerade umgekehrt, dass er in Wirklichkeit jenes Kind, das sich nach Erlösung, nach Befreiung sehnte, war er dieses Kind? Und die Schwester hat es völlig übersehen. Soweit dieser Bericht. Gleichen wir manchmal diese Schwester, die meint, den anderen so genau zu kennen mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen, dass wir gar nicht mehr damit rechnen, dass auch er, dieser andere, dieser komische Kauz, einer ist, der von Gott zuerst geliebt ist. Auch in seiner Sünde, auch in seiner Schwachheit. Dass er einer ist, den Gott verändern kann und verändern möchte. So wie er auch mich verändert hat. Wir wollen darum ringen, diesen barmherzigen Blick zu bekommen für unsere Geschwister, den Blick der Liebe, den auch Gott für uns hat und für ihn den anderen hat. Vielleicht wartet heute ein Bruder, eine Schwester auf dich, dem oder der du mit diesem Blick der Liebe begegnen kannst, vielleicht neu begegnen kannst. Erinnern wir uns daran, was wir gesagt haben, Gottes Liebe, unser Lebensraum. Gottes Liebe ist kein Wunschtraum, Gottes Liebe ist Realität. Sie ist für dich und für mich erfahrbar in Jesus Christus, unserem Herrn. Und sie wird durch uns glaubhaft, wenn wir den Weg der Liebe zum Bruder und zur Schwester gehen. In einem älteren Lied, das wir vielleicht auch hin und wieder gesungen haben, da heißt es: Ins Wasser fällt ein Stein ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht durch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort, hinaus in unsere Welt. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Das wünsche ich uns als Gemeinde, dass durch uns Gottes Liebe hinauswirkt, auch in unsere Weinviertlerwelt. Amen.